der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Secadair und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Cookies kennt jeder und für viele sind sie vor allen Dingen eins: nervig. Ihre rechtliche Grundlage findet sich im Telekommunikation Digitale Dienste Datenschutzgesetz. Was sind die wesentlichen Regelungen und welche Neuerungen gibt es? Was bedeutet Cookies und ähnliche Technologien in diesem Zusammenhang? Und was hat es mit Cookieless Tracking auf sich? Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Secadair GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Hallo Daniel, willkommen zu unserer Keksfolge.
Hallo Lutz.
Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute geht's um
Cookies. Oder wie wir mal ein Sprachtool hatte weismachen wollen, das über eine Anwalts-E-Mail von mir drüber ging und die Sprache verbessern sollte. Es war ein englischer Text. Ich sollte dem Mandanten erklären, wie das mit Cookies in Deutschland so läuft. Und das Sprachtool sagte, das ist nicht fein, du sollst da Biscuits hinschreiben, bitte.
So, und Cookies, ein altes, ausgelutschtes Thema.
Das ist so alt und ausgelutscht, dass wir heute wahnsinnig aufpassen müssen, dass wir uns nicht ausfransen. Deswegen sage ich mal kurz, was ich mir so vorgestellt habe, worüber wir reden und worüber wir nicht reden. Also, wir reden so darüber, was ist eigentlich der rechtliche Rahmen? Was heißt eigentlich Cookies und ähnliche Technologien sozusagen? Wie ist der Weg von den alten Cookie-Banners zu diesen heutigen Riesenmonstern, den Consent-Management-Plattformen gewesen? Was hat es mit diesem Stichwort Cookie-Less-Tracking auf sich? Und ja, dann kommen wir irgendwann am Ende zum Fazit, würde ich sagen. Aber um das klarzumachen, worüber wir nicht reden und worüber wir reden könnten, ja, weil dieses Thema ist sofort verknüpft mit der ganzen Welt des Datenschutzrechts. Wir reden nicht im Detail über irgendwie Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung und gemeinschaftliche Verantwortlichkeit. Könnte man riesengroß machen. Wir machen keine Details zum internationalen Datentransfer. Könnte man hier riesengroß machen. Wir machen keine unendlichen Details zum Online-Marketing und zum Real-Time-Bidding, was da hinten dran hängt, weil Riesenthema für sich. Ich denke mal, wir konzentrieren uns auf das Web und lassen Tracking auf Smartphone und geräteübergreifendes Tracking und sowas weg. Details zu diesem IAB-TCF, wir kommen da später dazu, werden wir auch nicht in extenso betreiben. Das kann man sicher noch viel detaillierter machen. Aber ja, das wäre so mein Plan für heute.
Ja, dann bin ich gespannt. Als du mir das Thema vorgeschlagen hast, hattest du ja einen Gedankengang. Also wie ich gehört habe, hat sich also rechtlich irgendwas geändert, oder?
Ja.
Was hat sich denn geändert? Oder andersrum gefragt, also meine Frage ist ja, warum haben wir überhaupt diese dämlichen Cookie-Banner oder Consent-Plattformen, wie auch immer es heute gemacht wird? Also kein Mensch will es. Gefühlt empirisch ermittelt, 95% der Leute klicken einfach irgendeinen dieser 3-4 Buttons, die da unten sind. Also gefühlt bringt es niemanden weiter.
Ja, absolut. Also ich gebe dir völlig recht, wenn Historiker in 300 Jahren mal ermitteln, was das denn alles gesollt haben soll und wer es verbockt hat, da wird man sich denken, also diese Gesellschaft war weit von rationalen, vernünftigen Menschen entfernt. Naja, vielleicht hat man damit recht.
Ich glaube auch, dass das letztlich dem Datenschutz, zumindest in Deutschland, nicht wirklich befördert hat.
Nein, alle Leute finden es so nervig und assoziieren das mit Datenschutz und sagen dann, Datenschutz ist nervig, stört doch nur, total kompliziert. Also, ja. 2009 hat die EU tatsächlich mal gesagt, das wäre eine gute Idee, wenn man zu Cookies einwilligt. Und da gab es das hieß Cookie-Richtlinie, das war keine eigene Richtlinie, sondern eine Ergänzung der alten E-Privacy-Richtlinie, der Richtlinie 2002/58. Und da hat man was reingeschrieben und der deutsche Gesetzgeber, der war vielleicht schlau, der hat sich vielleicht schon gedacht, damit kann man nicht viele Punkte gewinnen. Und was macht der Gesetzgeber in so einem Moment? Nix. Das wurde also systematisch jahrelang in Deutschland nicht umgesetzt. Und es hat auch keinen gestört. Außer die EU. Und das wurde dann erst richtig ausdrücklich in Gesetzesform gegossen Ende 2021. Ja? Also 12 Jahre nach der Richtlinie. Und das steht heute im TDDDG, wie es heute heißt. Das Telekommunikations-Digitale-Dienste-Datenschutzgesetz mit 3D. Und Kern dieser Regel ist, wenn du eine Information aus einem Endgerät ausliest oder eine Information in einem Endgerät von einem Nutzer speicherst, dann brauchst du eine Einwilligung oder es ist ein unbedingt erforderlicher Dienst. Und mega interessant ist daran, da steht ja nicht eine personenbezogene Information, sondern da steht, egal was du da reinspeicherst, du brauchst eine Einwilligung. Da ist also gar nicht so sehr personenbezogen das Thema, sondern das Thema ist, das ist ja mein Gerät hier. Und wenn da irgendjemand was reinspeichert, dann soll der mir das vorher transparent sagen und mich fragen. Das ist so grundsätzlich die
technisch
Idee.
Technisch betrachtet übrigens eine interessante Frage, denn selbst die Webseite, die übertragen wird, als auch die JavaScripte, die mit der Webseite rüberkommen, die werden zumindest nicht dauerhaft, aber zumindest während des Besuches dieser Gesamtwebseite, alles, was man klickt, je nachdem, wie die aufgebaut sind, aber alles, solange man sich auf einem Webangebot, nenne ich das mal, befindet, werden die ja auf dem Computer gespeichert. Zumindest im Cache oder kurzfristig. Das heißt, wenn ich dann die Seite verlasse, dann wird es gelöscht. Aber letztlich, das wäre mir interessant, wie der Gesetzestext da genau ist, ob das heißt dauerhaft oder längerfristig. Denn ansonsten wäre schon das Laden der Seite in dem Moment ja, weil das gespeichert wird, wäre dann ja schon eine anwendungspflichtige Angelegenheit.
Wäre es tatsächlich, ja, also der Wortlaut, ich habe ihn hier mal mitgebracht, ist also die Speicherung von Informationen. Und wenn man jetzt sich schon einig ist, jeder Cookie ist eine Information, dann ist auch jeder JavaScript-Code und der HTML-Code und das ist alles Information. In der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in den Endeinrichtungen gespeichert sind, ist nur zulässig, wenn ich eingewilligt habe. Oder wenn es unbedingt erforderlich ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn der JavaScript-Code dazu da ist, um die Seite schön zu machen oder funktional zu machen oder mein Nutzer-Login zu realisieren, dann ist das alles erforderlich um die Webseite.
Ja, und natürlich der letztlich ist ja eine implizite Einwilligung zumindest da in dem Moment, wo ich jetzt sage, okay, www.heuking oder säckeder.de, rufe ich ja die Seite auf. Ne?
Zum Stichwort implizite Einwilligung kommen wir gleich noch. Jedenfalls, jetzt haben wir dieses Cookie-Recht und dann, das steht im TDDDG und wir haben aber parallel noch das Datenschutzrecht, weil wenn ein Cookie eine personenbezogene Information enthält und wenn die zusammen mit der IP-Adresse und zusammen mit einem mehreren anderen Informationen kommt, ist das ja sehr, sehr plausibel, dass bei diesem weiten Begriff des Personenbezugs, haben wir ja schon mal eine ganze Folge zugemacht, dass Cookie per se als personenbezogen angesehen werden sollte, dann greift ja auch noch die DSGVO nebenher mit all den Verpflichtungen, die es da gibt. Du brauchst einen Erlaubnistatbestand, du musst dir Gedanken über die Löschverpflichtung machen, VVT-Eintrag, habe ich angemessene Sicherheitsmaßnahmen, internationaler Datentransfer, TOMS, genau, Möglichkeit mit Bußgeld oder Schadensersatzklage. Also da gibt es hinten in der DSGVO, um das klarzustellen, auch so ein Artikel 95, der sagt, alles, was eine Umsetzung dieser E-Privacy-Richtlinie ist, gilt neben der Datenschutzgrundverordnung. Gar nicht so unkompliziert.
Ja, man muss beides beachten. Aber um nochmal auf unseren Cookie-Banner zurückzukommen. Also irgendwann in 2021?
2021 gab es das Gesetz, aber diese Cookie-Banner, kam der Durchbruch schon deutlich vorher.
Ja.
Lass uns vorher eine Sache nochmal klären. Wir sagen jetzt immer Cookies, aber das steht für Cookies und ähnliche Technologien, nämlich alles, was irgendwie eine Information ist, die ich da reinspeichere. Also vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erzählen, da geistern ja Stichworte irgendwie Fingerprinting, Browser-Fingerprinting oder dann sagt man hier, ich installiere mein Pixel bitte, ne? Und dann ist das in Wahrheit irgendein großer JavaScript-Code und eben nicht nur ein Pixel oder sowas. Vielleicht gibst du uns da nochmal Einblicke in ein paar Varianten.
Ja, es ist eigentlich ganz interessant. Lange bevor man Cookies überhaupt setzen konnte in den Browsern, war es so, dass man bei dem Webseitenladen in jede Webseite oder oben in die URL, in den Header, eine Session-ID mit reingeschrieben hat. Und immer, das heißt, der User hat quasi bei dem Dienstleister oder bei dem Webseitenbetreiber angefragt, hat gesagt, hey, liefer mir bitte die Webseite. Der Server hat die Webseite geliefert. Und für jeden Aufruf einer Person hat er sozusagen eine eindeutige ID generiert. Und die wurde dann immer wieder hin und her geschickt. Und dadurch hat man gar kein Cookie gebraucht, sondern die war während dieser Webseiten-Session, also dieses Gesamtbesuches, hat man einfach immer diese ID hin und her geschickt. Und damit wusste der Server, okay, das ist der Lutz und dann kann ich ihm, der hat irgendwas ausgewählt, dann zeige ich ihm das nachher wieder an. Denn das ist ja der Sinn, dass ich quasi während des Besuches bestimmte Auswahlfelder über diverse Einzelseiten dieses Webseitenbesuchs halt zuordnen kann an denjenigen, mit dem ich gerade spreche. Denn der Server redet ja nicht nur mit mir, sondern vielleicht gleichzeitig mit dem Lutz und wem auch immer. So, und dann hatte man nachher die Idee und hat gesagt, oder die Anforderung hat gesagt, ja, also jetzt habe ich ja einen Besucher gehabt und dann hat er aber seinen Warenkorb gefüllt und übermorgen, und dann hatte der keine Zeit mehr, hat also meinen Webseitenbesuch abgebrochen, aber wenn der jetzt meine Seite wieder besucht, dann möchte ich ja gerne, dass er den Warenkorb, den er ja schon mal ausgewählt hat beispielsweise, dass er den also wieder angezeigt bekommt und dann hoffentlich auf Kaufen klickt. Und da hat man sich dann überlegt, okay, wir speichern eine kleine Datei und in die schreiben wir diese eindeutige ID des Users rein. Und das heißt, wenn derjenige die Seite wieder aufruft, dann schickt der Browser automatisch diese kleine, die Information, die in dieser Datei gespeichert ist, also diese eindeutige ID wieder an den Server zurück und ich erkenne, ah, das ist der Lutz, der war ja letzte Woche schon mal da. So, und dann kam nachher, so hat sich das dann weiterentwickelt, kam nachher natürlich die Begehrlichkeit, dass man sagt, ah ja gut, ich kann ja damit auch nachvollziehen, wer war wann wo. Und dann ging es nochmal weiter, dass man sagte, wenn derjenige vielleicht bei mir Schuhe kaufen war und er war dann nachher hat vorher bei Google mich gesucht, dann hat Google gesagt, ja, ich möchte gern Geld verdienen. Also wollten die wissen, woher kam der User, wo geht er hin? Und das heißt, man hat also den eigentlichen Besuch dieses einen Webseitendienstes wollte man verbinden mit der Webseitenbesuche, die ein User auch auf anderen Dienstleistern gemacht hat, damit man dort sozusagen nachher Geld dienen konnte oder verdienen konnte. Und dann kam nachher die Regulatorik rein und hat gesagt, ja, aber so geht's nicht und Cookies sind verboten oder der User hat die Cookies ausgeschaltet. Man wollte es trotzdem, dass man das erkennen kann.
Die Browserhersteller, ne? Die haben dann einfach Möglichkeiten angeboten zu sagen.
Oder auch das. Und dann hat so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dieser Werbeindustrie, nenne ich sie mal, da weiß ich gar nicht, ob ich so werbe, aber Marketingindustrie und denjenigen, die das unterbinden wollten, begonnen. Und das heißt, man hat diverseste Techniken entdeckt. Also man hat zum Beispiel im Browser ein Bild generieren lassen. Man hat also ein Stückchen JavaScript, ein Programmiercode geschickt. Der Browser hat beim Aufbauen der Seite, der generiert dann so eine Seite, die angezeigt wird, die bekommt er als Text und in diesem Text oder daneben werden nochmal Programmcode mitgeliefert und der hat dann also ein Bild generiert und jeder Prozessor, jeder Browser, jeder Computer hat dieses Bild zwar optisch gleich generiert, aber wenn ich das Bild wieder zurückgeschickt habe und mir genau angeguckt hat, aus welchen Einzelkomponenten das besteht, hat jeder Browser und jeder Computer das Bild eindeutig, weil bestimmte Informationen da drin anders waren als woanders, eindeutig generiert. Und das heißt, wenn ich mir dann das Bild gespeichert habe, wusste ich, okay, das war derjenige, der mit diesem PC dieses Bild generiert hat und konnte ihn auch tracken.
Ja, sehr, sehr schönes Beispiel, weil ich dann zwischendurch eben sagen muss, da ist eben dieses Cookie-Recht genauso anwendbar. Weil ja eben, haben wir gerade gesagt, da steht nicht Cookie, da steht auch nicht Personenbezug, sondern steht Information in Endgerät gespeichert und dann wieder ausgelesen. Das ist ja genau der Fall.
das ist eigentlich ein guter Punkt.
Obwohl da vielleicht nicht, so, ne?
Ja,
muss man,
genau,
muss man in Einzelfällen. Aber also nehmen wir mal den Browser-Fingerprint oder den Fingerprint, wo ich schaue, welche Einstellungen sind im System insgesamt hinterlegt. Und dann sind die so komplex, dass ich auch da mit Hilfe der IP-Adresse dann insgesamt sagen kann, ziemlich sicher, ich finde ihn. Da habe ich was aus dem Endgerät ausgelesen.
Beim Browser ist es schwieriger. Bei den Endgeräten, also jetzt mobil eher möglich, aber die Browser eigentlich kapseln die Browser, das war immer die Idee des Browsers, der kapselt sozusagen diese Webseite und auch diesen Quellcode, das JavaScript, was dann ausgeführt wird, kapselt er so von der Systemumgebung ab und gibt minimale Informationen, nur das, was der User zulässt, an die Seite ab. Und die Seite kann dann, oder dieser Code, der da mitgeliefert wird, die kann dann sagen, okay, ich schicke das jetzt wieder zurück zu demjenigen, der mir die Seite geliefert hat, also zu dem Anbieter. Und diese Abgrenzung, die ist, diese Abschottung gegen mein eigentliches System, die ist schon sehr stark. Also es hat selten Angriffe gegeben, wo man aus Webseiten heraus diese Grenze hat überwinden können. Gab es auch sehr erfolgreiche.
Es ist gut, dass du das so erzählst, weil so der landläufige Datenschützer glaubt dann nämlich eher so der Datenschutzaufsichtsbehörde, die einem weismachen will, da greift er sofort auf alles zu. Ja? So der böse Tracking-Anbieter, der hat natürlich einen Zugriff auf sofort alles und da ist immer jedes Argument gut, was.
Der Browser hat. Der speichert auch diese Cookies nur in einem Verzeichnis, nur darauf hat er Zugriff. Mehr bekommt er nicht und mehr hat er nicht. Und da, wie gesagt, daraus auszubrechen, es gab, wenn es Programmierfehler in den Browsern gab, Möglichkeiten, dass man daraus ausbricht, aber gewollt, gewünscht und viele Fehler falsch programmierte, weil auch da die Hersteller sehr genau geguckt haben, dass das vernünftig abgesichert ist, denn ansonsten kann ich quasi remote durch einen Aufruf der Webseite den ganzen Rechner übernehmen. Da wurde schon ziemlich gut nachgeguckt, dass das nicht möglich ist.
Okay, super. Dann haben wir jetzt einen Überblick, der uns zusammenfassend vor allem sagt, das ist komplex und kompliziert. Ich kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise tracken. Und jetzt kann ich mir bei einer Webseite eben sehr valide die Überlegung stellen, ist dieses und jenes unbedingt erforderlich? Ich muss mir aber auch die Frage stellen, ja, eine Einwilligung, wenn ich die nach Artikel 6 DSGVO oder nach diesem Paragraph 25 TDDG haben will, dann muss die ja eine informierte Einwilligung sein. Das heißt, ich muss jemandem so viele Informationen geben, dass der halbwegs begreift, was da gerade passiert. Und wir sind uns einig, in einer ganz simplen Tracking-Situation ist das noch ziemlich simpel einfach. Und es wird aber wahnsinnig komplex, wenn viele Tracking-Tools, wenn ein Google-Kosmos und ein Facebook-Universum dahinter hängen und man da genötigt wäre, eigentlich zu erklären, auch im Hinblick auf die Transparenz, auf Artikel 13 DSGVO, da zu erklären, was da so genau passiert, das ist schwierig bis völlig unmöglich. Und weil das so ist, hat sich, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, warum hat man denn heute diese riesen Consent-Technodrome? man hat die, weil also die Idee der Werbeindustrie war einfach, glaube ich, irgendwann zu sagen, bevor die Datenschutzaufsichtsbehörden kommen und uns das alles kaputt machen, bemühen wir uns wenigstens, deutlich mehr Transparenz und Einwilligungseinstellungen zur Verfügung zu stellen, als das vorher der Fall war. Also wir erinnern uns nochmal an Oldschool-Cookie-Banner, ja, möglichst klein, irgendwo unten oder oben und dann möglicherweise nur mit so einem Knopf okay oder habe ich zur Kenntnis genommen, ne? Und dann stand da manchmal auch nur so, wenn Sie hier weiter surfen, sind Sie offenbar damit einverstanden, dass hier getrackt wird. Näheres in der Datenschutzerklärung und dann konnte man nicht auf Einstellungen klicken und schauen, sind das jetzt 25 Tools und unterschiedlichste Zwecke oder, also zu Zwecken stand da gar nichts, meistens.
Ja, und dann kamen diese Überblender, diese Rechtecke, wo man dann scrollen kann. Manche haben ja dann 50 mit Einzelreglern und Schaltern, wo man dann an- und ausschalten und manche sind angeschaltet, andere aus.
Das kommt jetzt und zwar, das ist das Interessante, nicht weil der Gesetzgeber irgendwas ändert. Ne? Sondern jetzt schreiben wir den August 2019 und das IAB, das ist die du eben mit Werbeindustrie meinst, nämlich das International Advertising Bureau, der europäische Ableger davon, gibt das sogenannte TCF heraus, das Transparency and Consent Framework. Und zwar im August 2019 in der Version 2.0. Und darüber könnten wir jetzt den ganzen Tag reden, machen wir aber nicht. Aber in a nutshell, ja, also da stehen Anforderungen an Content-Management-Plattformen und Anforderungen an Tool-Anbietern. Zum Beispiel soll man einheitliche Datenverarbeitungszwecke verwenden. Dann ist Zweck Nummer 2 immer limitierte Daten zur Werbung nutzen. Dann ist klar, das sind noch keine personalisierte Werbeeinblendung, sondern da geht es nur um Werbeeinblendung anhand des Kontextes der Webseite. Hier geht es um Autos auf der Webseite, also gibt es eine Autowerbung oder so. Oder dann ist Zweck Nummer 3, ein individuelles Nutzerprofil für Werbung zu erstellen. Und Zweck 7 und 8 ist Performance Measuring. Also es wird sehr genau definiert, es wird ein Ökosystem dahinter aufgesetzt, sodass ein Tracking-Tool-Anbieter, der da registriert ist, also genau sagen kann, ich verfolge folgende Zwecke und das wird dann in die CMP geladen, wenn das alles gut läuft. Ja? Also über einen Server von diesem IAB. Und die haben dann so eine eigene Sprache, das, wo drin die Einwilligung gespeichert wird, heißt TC-String, Transparency Consent String, und das wird irgendwie vereinheitlicht und viele können einheitlich dann damit umgehen. Man gibt sich Mühe und also meine Interpretation ist, die Idee ist, der Datenschutzaufsicht zuvorzukommen. Und im Laufe des Jahres 2020 musste man feststellen, dass im Prinzip alle großen deutschen Webseitenanbieter auf diese Content-Management-Plattformen nach IAB, TCF massiv umgestellt haben. Und das, ja, das läuft nach diesem IAB, TCF.
Wobei ja das Interessante ist, wir hatten das schon mal in einer der ersten Folgen, dass in dem Moment, wo ich die Seite aufrufe und die Seite geht dann an den Consent-Plattformbetreiber, der dann wiederum diesen Überblender macht und sagt, okay, die Seite hat das, das und das. In dem Moment erfolgt ja schon ein Aufruf, also ich rufe jetzt heuking.de auf und die Seite heuking.de ruft den Consent-Plattformbetreiber auf, der liefert ihm diesen Überblender. Der Überblender wird drüber gelegt, angezeigt. Und in dem Moment weiß der Consent-Betreiber schon, dass ich, Daniel, mit meiner IP-Adresse Heuking besucht habe. Und wenn ich vorher bei einer anderen Seite war mit der gleichen IP-Adresse, zum Beispiel bei sekedär.de, und wir auch den gleichen Consent-Betreiber, kennt der die komplette, wie es neudeutsch heißt, die User Journey durch das Internet. Und wenn ich danach Schuhe kaufen war oder auf irgendeiner Zeitungsseite war, dann wissen die, oh, okay, da war erst bei Heuking, dann bei Sekedär, dann einkaufen, dann Zeitung lesen und so weiter.
Genau, also deswegen muss man in diesem Ökosystem genau hingucken. Also es gibt auch Content-Management-Plattformen, die kannst du auf deinem eigenen Server betreiben, aber es gibt auch genau die Situation, die du beschreibst. Die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde hat sich sogar diesen IAB-Verein gekrallt und den vor Gericht gezerrt, weil sie da Datenschutzstandards schärfer durchsetzen wollte. Und da gingen Teilfragen aus diesem Verfahren der belgischen Datenschutzaufsichtsbehörde gegen IAB, gingen sogar bis zum EuGH hoch. Da ging es um so Fragen, ist dieser Transparent, dieser TC-String, wo der drin steht, zu welchem Zweck habe ich eingewilligt, ist der schon personenbezogen? Wenn das über das Server vom IAB läuft, gibt es da eine gemeinschaftliche Verantwortlichkeit? Das sind alles völlig valide Fragen, die muss man sich dann da stellen. So. Und das ist ein Teil der Welt. Und jetzt versuchen einige, dieses Thema mit dem Einwilligen aber zu umgehen, indem sie sagen, wir könnten doch jetzt Cookie-Less-Tracking machen. Wir könnten doch jetzt tracken, ohne dass wir Daten auslesen aus dem Endgerät. Jetzt hast du uns ja gerade erklärt, welche tollen Vorteile das alles hat, wenn ich das eben mit Cookies mache. Aber vielleicht kannst du uns erklären, was steht da dahinter?
Ein bisschen. Zum Beispiel eine Technik ist das, was ich vorhin erzählt habe, dass man immer eine ID mitschickt und wieder zurück. Das heißt, ich speichere gar nichts auf dem Gerät. Und das hat den Vorteil, dass ich den einmaligen Webseitenbesuch, diese Journey bekomme ich komplett mit. Oder das, was der User da tut. Ich verliere natürlich nachher die Möglichkeit, wenn er die Seite schließt und übermorgen wiederkommt, habe ich nicht die Möglichkeit, wieder zu erkennen, okay, das war der gleiche oder die gleiche. Und der Vorteil ist allerdings, wenn ich solche cookie-less Sachen mache. Ich kann mir diese ganze Konsenssachen sparen. Ich kann meine Datenschutzerklärung sehr klein halten.
Also jedenfalls bin ich aus diesem Paragraph 25 TDDDG raus. Kann natürlich trotzdem noch sein, dass die Datenschutzgrundverordnung Anwendung findet.
Ja.
Aber da kann man dann wieder mit berechtigtem Interesse argumentieren. Da ist man dann freier.
Dann als Webseitenbetreiber habe ich die volle Kontrolle darüber, welche Drittdienstleister ich aufrufe. Das kann ich auch sozusagen von hinten rum machen. Den kann ich dann überlegen, ob ich denen mitteile, wer gerade bei mir auf der Seite ist oder nicht. Das müsste ich dann in der Datenschutzerklärung wahrscheinlich wieder angeben. Aber ich als Webseitenbetreiber habe die komplette Kontrolle darüber und ich spare mir diesen ganzen juristische, sage ich mal, Notwendigkeit oder Fallstricke, wo ich eventuell reinlaufe. Wobei ja auch die Frage ist, wenn ich mir die Consent-Plattform und die Cookie-Banner angucke, da gibt es dann welche, das ist klein geschrieben oder es ist sowieso alles technisch notwendig, dann die Hälfte ist wieder nicht technisch und dann wieder.
Ja, gehen wir darauf doch mal ein bisschen.
So ganz
bisschen
transparent sind die ja auch nicht. Ne?
Um noch kurz zum dieses Cookie-less-Tracking, war so ein großes Thema im Online-Marketing von Google losgetreten. Seit 2020 haben die gesagt, irgendwann schalten wir Cookies und ähnliche Technologien für Chrome ab. Und nur noch Server-Side-Tracking. Das hat Google aber nie ganz durchgezogen. Und ich glaube, jetzt von 2024 gibt es ein Statement, wo sie gesagt haben, wir lassen das lieber.
Apple hat Mitte 21 schon gesagt, okay, der User kann im Browser ein- und ausschalten, was geladen wird oder nicht geladen wird.
Okay.
Und ich habe es nämlich nachgeguckt, Google Third-Party-Cookies war dann ab Juli 24 jetzt.
Ah ja, okay.
Ich hoffe, es stimmt. Also ohne Gewähr die Aussage.
Aber dann kommen wir mal so zu der Frage, ja, jetzt habe ich diese CMP nach IAB, aber das heißt ja noch nicht, dass die dann so völlig einheitlich ist. Das IAB-TCF hat zwar klare Vorgaben, aber es ist ja trotzdem noch eine Menge Möglichkeit an Customizing hast du da. Welchen Text schreibe ich da rein? Wie baue ich das auf? Welche Auswahlmöglichkeiten biete ich meinen Nutzern, das ist ja, die CMP kannst du ja auf der ganzen Welt einsetzen, nicht nur in Europa. Das ist ja keineswegs zwingend, dass das auf der ganzen Welt ich eine Einwilligung für bestimmte Dinge brauche, für die ich in Europa aber eine Einwilligung brauche. Also hatten wir da am Anfang jedenfalls deutlich buntere und vielfältigere CMPs. Ne? Und also zum Beispiel so ein Klassiker ist, am Anfang haben sich ganz viele damit schwer getan, auf diesem ersten Layer einen Button zu haben, der lautet, alles ablehnen. Ne? Ist ja verständlich. Da verliere ich ja ganz viel analysierbaren Traffic. Wo kommen wir denn da hin? Aber naja, das ist halt, das sind Themen, zu denen es mittlerweile eben dann auch Rechtsprechung gibt. Rechtsprechung gibt, die A sagt, für die konfigurierbare, ja, im Gesetz steht es nirgendwo, muss man ganz klar sagen. Ne?
Okay.
Im Gesetz steht Einwilligung. Und aus dem Einwilligung sage ich, wenn ich einwilligen kann und die Einwilligung freiwillig ist, dann muss ja das Ablehnen genauso leicht wie das Einwilligen sein. Und deswegen, so, das ist also ein argumentativer Gedankengang, der irgendwann dann durch die Rechtsprechung, das ist ein einzelnes Urteil in ganz Deutschland, ne? Da, was, und das eher zu so einem UWG auch Abmahnfall. Aber jedenfalls stimmt da in einem, ich glaube LG München war das 2022, also da steht es reicht nicht, dass ich erst auf der zweiten Ebene die Möglichkeit habe, alles abzuwählen. Es gab andere wichtige Urteile, die sind nahezu lächerlich, ja. Also Oktober 2019 fällt der EuGH sein Planet 49 Urteil und das Inhalt ist keine vorangekreuzte oder vorausgewählte Felder, bei denen eine Einwilligung erforderlich ist. Ja. Danke. Also man kann sich auch fragen, wozu brauchte ich da den EuGH? Ne? Aber tatsächlich war es so, bei der E-Privacy-Richtlinie steht nur Einwilligung. Und der Brite, also noch in der EU war, hat dann gesagt, das heißt ja Implied Consent dann auch. Ja? Also wenn jemand auf die Webseite geht und ich ihm darüber informiere, hey, hier gibt's Cookies, wenn du weitermachst, werden die geladen, dann hat der ja eingewilligt, wenn er weitermacht. Ist ja klar. Ne? Mit der Logik kannst du auch sagen, kann ich ja voreinkreuzen dann. Ja, das musste der EuGH erst feststellen, dass das so ist.
Es ist auf jeden Fall sehr, wie eingangs gesagt, ne? so ein bisschen, wie viel Werthaltigkeit und Sinnhaftigkeit steht da tatsächlich dahinter. Und es ist ein Katz und Maus zwischen, ich verstecke irgendwas, wie viele dieser Cookie-Sachen sind tatsächlich transparent und leicht verständlich. Dann habe ich da, ist der Regler jetzt grün, rot oder steht es auf ja, nein? Ich kann es gar nicht verstehen, was ist es? Aber gesetzlich jetzt irgendwie was Neues?
Nein, nein. Man redet ja, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt, auch von einer E-Privacy-Verordnung. Wir haben bisher diese E-Privacy-Richtlinie. Aber da gibt es keinen großen politischen Willen, das Ding mal dingfest zu machen. Und da gab es mittlerweile alles als Vorschlag drin. Ja, da gab es als Vorschlag, die Browser-Voreinstellung gilt als Einwilligung in diesem Sinne. Sodass ich, ne, das wäre auch eine Lösung. Aber der Gesetzgeber tut da nichts. Der will da keine Details machen. Die Details machen jetzt die Gerichte und die Verbraucherschutzzentralen und die Datenschutzaufsichtsbehörden. Aber auch die, naja, also mein Vergleich ist immer so ein bisschen, es gibt mindestens so viel Online-Tracking-Datenschutzverstöße jeden Tag, wie es Straßenverkehrsverstöße gibt. Aber nur beim Straßenverkehr gibt es Bußgelder, Sanktionen, man wird geblitzt und jeder kennt einen, der schon mal geblitzt wurde und vielleicht wurde auch jeder schon mal geblitzt, der Auto fährt. Aber um zu sagen, wie viele Webseitenbetreiber kennst du eigentlich, die schon mal ein Bußgeld wegen Cookies und Tracking bekommen haben? Naja, keinen. Ja? Da gibt es wahnsinnig wenig. Delivery Hero hat es mal geschafft. Und das war's in Deutschland an bekannten Bußgeldern. Ja? Sonst kann man sagen, in Frankreich, die haben mal Google 2022 ein Bußgeld immerhin in Höhe von 150 Millionen aufgebrummt, unter anderem auch wegen Cookies ohne ausreichende Einwilligung. Das ist möglicherweise für Google ja auch nicht so viel Geld. Und noch lustiger ist, wenn man sich klar macht, nach der DSGVO kann es immer ein Millionenbußgeld geben. Paragraph 25 TDDG ist aber nicht gekoppelt an dieses Millionenbußgeld. In diesem TDDG kann man nur ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro verhängen. Und es ist bisher, wenn man nach den Publikationen geht, vielleicht gibt es was Unveröffentlichtes, aber öffentlich bekannt ist bisher kein einziges Bußgeld.
Ja, ist doch super. Also wir fahren jetzt nicht mehr Auto, sondern bauen nur noch Consent-Manager, dann werden wir nicht bestraft. Das Interessante finde ich also ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, das Interessante, wenn man diesen Gedanken hat, jetzt fängt also die großen Konzerne, die also die Betriebssysteme bereitstellen und die Browser bauen, fangen jetzt an, Privacy einzubauen und sagen, okay, du kannst es sozusagen abschalten, wo du getrackt wirst. Als Betreiber oder als Betriebssystemlieferant und Lieferant des Browsers weiß ich aber, was derjenige, der meine Tools benutzt, weiß ich, wo er sich rumtreibt, wie er sich bewegt. Das könnte man fast vermuten. Na ja, gut, das ist auch eine Frage des Wettbewerbs. Also wenn man jetzt den Markt so weit durchdrungen hat mit seinen Browsern und Betriebssystemen, sagt man, alles klar, jetzt sagen wir, die anderen werbetreibenden Marketingfirmen, die werden von dieser Cookie-Welt ausgeschlossen. Die können also dann nur noch serverless tracken, was auch weit geht, aber lange nicht so weit wie mit dieser Cookie-Welt. Interessanter Gedanke.
Müssen wir das nächste Mal drüber sprechen. Ich wollte gerade sagen, das machen wir nächstes Mal, weil ja in der Tat die Kartellrechtsbehörden sich auch den Datenschutzthemen annähern, genau aus so einer Perspektive. Also da können wir wirklich mal eine Folge drüber machen.
Ja.
Und dann muss man noch über einen kläglichen Versuch des Gesetzgebers berichten, das Thema in den Griff zu bekommen. Also es gibt den Traum, dass man Dienste zur Einwilligungsverwaltung, die PIMS, die Privacy Management Systeme hat, wo du also hingehen kannst online und sagst, ich will folgende Einstellung, ja, also personalisiertes Marketing okay, aber nicht durch Facebook und Google, so irgendwie so detailliert, ja, und dann würde das einfach auf jeder Webseite umgesetzt, haha, das ist aber nirgendwo zwingend. Und der deutsche Gesetzgeber wollte es aber fördern, dass sowas entsteht. Wie fördert das der deutsche Gesetzgeber? Indem er sagt, das ist ja schade, dass es das nicht gibt. Das liegt bestimmt daran, dass die Leute solchen Diensten nicht vertrauen. Ich schreibe jetzt ein Gesetz und da mache ich hohe Anforderungen für anerkannte Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Und da ist nämlich jetzt diesen Sommer eine Verordnung zu erlassen worden. Da steht drin, was für ein Sicherheitskonzept man haben muss, was für TOMs, die sicherstellen, dass man § 25 TDDDG einhält und so weiter. Ganz hohe Anforderungen. Du merkst den Witz an der ganzen Sache, ja? Mhm. Also das gibt's nicht. weil faktisch offenbar der Bedarf dafür gering ist. Der Amerikaner würde sagen, wenn der Bedarf dafür da ist, wird das schon entstehen. So. Und der Deutsche sagt, schade, das ist nicht da, ich hätte gerne, dass das da ist, ich mache mal hohe Anforderungen, damit die Leute den Sachen vertrauen. Ja, ist also wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Und nach den Gesetzen der Plattformökonomie musste er einfach sagen, wenn es so eine Einwilligungsverwaltung gäbe, die eine große Marktmacht hätte, weil Millionen Leute darüber gesagt haben, Folgendes will ich im Tracking, Folgendes nicht. Und es würden anfangen, einzelne Webseiten das zu implementieren, dann und andere Webseitenbetreiber würden sehen, oh, diese Webseite wird vermehrt aufgerufen, weil die diese tolle Einwilligungsverwaltungslösung auch mit anbietet. Ja? Dann gäbe es so einen Marktdruck und das würde nicht verwendet, weil der Gesetzgeber das so gesagt hat, sondern es würde verwendet, weil es so einen Marktdruck gibt. Ja, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, ne? Weil dieses IAB-TCF und die Consent-Management-Plattformen nach IAB-TCF, die sind überall. Und diese Privacy-Information-Management-Systeme, die musst du mit der Lupe suchen. Also
ich stelle mir gerade vor, wie ich eine große Liste durchklicken muss, was ich denn zukünftig möchte.
Ja, du kannst ja vielleicht auch alles ablehnen oder irgendwie also
man,
so. Ne?
Man könnte es vielleicht anders machen, ne? Wenn man jetzt andersrum sagt und man dreht das Pferd um und sagt, okay, es ist sozusagen erstmal alles nicht da, es sei denn, ich willige explizit ein, dann wird Folgendes passieren, die Anbieter werden sagen, naja gut, wenn du da einwilligst, zahle ich dir Geld.
Ja, klar.
Dann fangen die Leute tatsächlich an.
Ja, oder umgekehrt, ich gebe dir den kostenlosen Content, nur wenn du mindestens da und da drin einwilligst. Ne? Weil das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Wer kostenlosen Content haben will, aber auch gar nicht haben will, dass er getrackt wird, muss ich fragen, wie verdient denn der Mensch seine Brötchen,
der wobei den kostenlosen das so Content anbietet. Wobei das so weit treibt, dass du selbst, wenn du jetzt heutzutage ein Online-Banking oder ähnliches aufrufst, schon getrackt wirst und das wäre ungefähr so wie ich gehe in Real Life in die Bankfiliale und unterhalte mich mit meinem Berater oder Beraterin und hinten stehen nochmal zwei und gucken, was ich denn genau mache. Ob ich irgendwie zucke oder ob ich nach links oder abgelenkt bin.
Ja, und da reden wir aber auch nicht über kostenlosen Content. Das macht es natürlich besonders absurd.
Trotzdem kann ich es nicht abschalten. Ja, auch dort wird genau geguckt, wo ist meine Maus auf dem Rechner und was tue ich und wo kam ich her, wo ging ich hin.
Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Also, wir haben gelernt, das ist irrsinnig komplex. Nicht, weil der Gesetzgeber es so komplex gemacht hat, sondern weil die Tracking-Welt so komplex ist, weil es ein paar Urteile dazu gibt, weil sowas wie das IAB-TCF sich da durchsetzt, was aber nicht durch den Gesetzgeber reguliert ist.
Und viel Geld dahinter steckt,
das muss man auch sagen. Viel Geld dahinter steckt. Für Unternehmen ist das erstmal wahnsinnig unbefriedigend, ne? Weil es kommt ja jemand zu uns und will die Beratung haben, wie machen wir das jetzt genau, damit es rechtskonform ist. Und dann sagt man, ja, wenn man es nach der Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden ganz konform machen will, dann müssen sie Folgendes alles abschalten. Und hier den Alles-Ablehnen-Button ganz groß und so weiter. Und keine Dark Patterns, auch so ein Stichwort, was wir heute weglassen. Und dann kommt der aber und sagt, ja, das ist aber eine blöde Beratung. Warum machen das denn 80% in der Praxis ganz anders? Und dann lautet die richtige Beratung, die man dann natürlich irgendwie bringen muss, ist, ja, weil die kalkuliert im Graubereich unterwegs sind, weil die bestehende Risiken eingehen, weil es eben das ist so wie im Halteverbot parken. Das wird man auch nicht immer erwischt. So, man kann sogar sagen, man wird wahnsinnig viel seltener bei Cookie-Verstößen erwischt. Warum das auch immer so ist. Ja? Also das kann ja jederzeit sich morgen ändern. Aber aktuell verdient man heute damit am meisten Geld und optimiert seine Werbung und analysiert seinen Traffic am besten, wenn man das umfangreich nutzt. Natürlich muss man diese Consent-Management-Plattformen vernünftig administrieren. Aber ich sag mal, das ist rechtsstaatlich nicht schön. Ne? Das ist so man hat sich das mal anders gedacht. Da ist eine Regel und dann wird die umgesetzt und dann halten sich die meisten dran. So ist das ungefähr im Straßenverkehr. Und hier haben wir eine Regel und eine ganz komplizierte Praxis und ganz nadelstichartig passiert mal eine Sanktion hier und da in Einzelfällen. Aber so ist es einfach, Stand jetzt.
Hinsichtlich der Freiheitsrechte ist es ja auch nicht schön. Wie hieß dieser Film, weißt du, wo jemand in so einer Blase lebte und auch der Himmel war und oben waren überall Kameras und die haben dann nachgeguckt. Ich gucke das für die nächste Folge. Da wurde mit allem beobachtet, was er tut. Und ich meine, wir leben heute zu wie viel Prozent im Internet? Und es ist genau dokumentiert und jeder Webseitenbetreiber und andere, von denen wir nicht wissen, wer ist es, was sind da auf den Consent-Plattformen? 168 weitere Dienstleister, die wissen auch, was ich getan habe, wo man sich fragt,
möchte ich das wirklich? Um da mal die Gegenrede zu starten, die interessieren sich ja zu 99% überhaupt nicht dafür, wer du bist, sondern nur, ob der Typ, der dieses Endgerät verwendet, gerne teuren Whisky trinkt, damit wir dem die entsprechende Whisky-Werbung schalten können. Die wollen überhaupt nicht wissen, wer du bist und wie du heißt. Ne? Die wollen wissen, der Typ mit dem Endgerät, der gibt gerne Geld für teure Luxusartikel aus. Das schon. Aber die wollen nicht wissen, wo du wohnst. Ist denen vollkommen egal.
Sie können es aber wissen.
Das könnte vielleicht sein. Wunderbar.
So, also unbefriedigend offenes Thema. Rechtssicher dazu sein, schwierig. Technisch kann ich beraten, wie man es auch so machen kann, dass eine Webseite, wenn man es denn nicht braucht, soll ja auch geben, dass auf Webseiten dann Consent-Sachen sind, wo ich überhaupt gar keine Tracking-Sachen auswerte. Darüber muss man vielleicht auch manchmal nachdenken. Heute ist es einfach üblich, ich tue die drauf. Man könnte auch sagen, okay, wenn ich es nicht wirklich brauche, lasse ich es halt auch weg. Und dann kann ich mit serverseitigen Sachen zum Beispiel ganz einfach die Funktion meiner Seite darstellen und ich brauche. Wir haben übrigens auf Sekedär kein Cookie.
Mein herzliches Beileid.
Ja, vielleicht hätten wir noch mehr Kunden. Lutz, danke dir für das aufschlussreiche Gespräch. Wie immer, wer es interessant fand, hier Like-Button klicken und wir sehen uns in 4 Wochen wieder für die nächste Folge.
Danke dir. Bis dahin. Tschüss.
Stand der Technik.